Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen und informativen Abend. Das Thema, was kann ein Historiker sagen über die Auferstehung von Jesus Christus? Ich möchte über das Thema in folgenden Punkten sprechen. Erstens etwas zur Bedeutung des Themas, warum ist das Thema überhaupt wichtig? Zweitens einige kurze Sätze zum Thema Geschichtswissenschaft und Wirklichkeit. Was hat die Geschichtswissenschaft mit der Wirklichkeit zu tun? Drittens Quellen oder auch Indizien über Jesus Christus und die ersten Christen. Was gibt es da und wie wird das, ist das zu bewerten? Welche Fragen stellen sich da? Und dann als viertens dann ganz speziell Indizien der Auferstehung von Jesus Christus. Und bei dem Punkt 1, mit dem ich beginne, Bedeutung des Themas, da möchte ich mich selber auch etwas vorstellen. Ich komme aus einer ganz kleinen Stadt im Hessischen, aus Dillenburg. Das ist die Stadt Wilhelm von Oraniens. Wilhelm von Oranien hat den Freiheitskampf der Holländer geführt. Und deshalb spielt die holländische Fußballnationalmannschaft in den Vereinsfarben von Dillenburg, nämlich in Orange. Und die Holländer singen auch vor jedem Länderspiel ein Lied auf einen Dillenburger, auf Wilhelmus von Nassauen. Und wie man sich denken kann, war ich in Dillenburg auf dem Wilhelm von Oranien Gymnasium. Bei uns war das damals so, in der Oberstufe konnte man sich entscheiden zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Und ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein anderer Junge getan. Und dadurch bildeten wir zwangsläufig eine Notgemeinschaft. Wir saßen also nebeneinander. Und dieser Junge war Christ und er verblüffte mich dadurch, dass er zu mir sagte, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das eine wirklich aufregende Neuigkeit und habe daraufhin begonnen, mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen. Dass ich aus Hessen komme in Deutschland, kann man daran hören, wenn ich zig Laute gebrauche, die werde ich heute Abend vermeiden. Also ich werde nie über Geschichtlichkeit sprechen, sondern über Historizität, einfach um dem Problem der zig Laute zu entgehen. Ich würde auch nicht über Geschlechtlichkeit sprechen, sondern über Sexualität. Ich muss einfach als Hesse, je nachdem aus welcher Gegend ich komme, versuchen, die Zischlaute zu vermeiden. Ich habe dann zunächst in Gießen studiert, aber dann hauptsächlich in München und habe in München mich spezialisiert auf alte Geschichte. Unter alter Geschichte versteht man die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, so gut 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters. Wann das Mittelalter anfängt, das legt jeder Professor selbst fest, meistens wird man sich in 300 und 500 sagen, da ungefähr beginnt das Mittelalter. Ich habe auch, um meine Marktchancen zu erhöhen, Ägyptologie studiert, was leider nicht heißt, dass ich alles lesen könnte, was ich mir vorher aufgeschrieben habe, weil in meinem allerersten Zeugnis stand schon drin, Jürgen hat einen guten Anfang gemacht, bis auf die Schrift. Und meine Schrift ist leider für das Hieroglyphenstudium also nicht wesentlich besser geworden. Also die Begegnung mit dem Schulfreund war meine allererste Begegnung, jetzt außerhalb vielleicht von Religionsunterricht, zur Frage der Auferstehung. Und der Junge hat so gelebt, als würde er das glauben, was er sagte. Und ich habe dann die anderen in der Klasse gefragt, was sie über ihn denken. Und die haben gesagt, der ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmte, seine Eltern waren auch Christen. Aber er hat sein Christsein begründet damit, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ich habe mir damals gedacht, die Auferstehung von Jesus hat eigentlich weder mit seinen Eltern noch mit meinen Eltern irgendetwas zu tun. Man muss die Frage sozusagen anders klären. Also entweder ist er auferstanden oder nicht, unabhängig davon, ob seine Eltern das glauben oder meine Eltern es eben nicht glauben. Diese Thematik ist aber jetzt nicht nur für mich selber von einer großen Bedeutung, sondern spielt eigentlich die zentrale Rolle im christlichen Glauben überhaupt. Das kann man sich an ganz wenigen Beispielen deutlich machen. Also zum Beispiel im 1. Korintherbrief des Apostels Paulus schreibt er im 15. Kapitel, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube, so schreibt er an die Gemeinde in Korinth, eine Illusion. Sozusagen der Grundlage des christlichen Glaubens ist die Auferstehung von Jesus Christus. Oder einige Verse weiter sagt er, dann seid ihr noch in euren Sünden. Die Sündenvergebung, das heißt, die Möglichkeit, Frieden mit Gott zu haben, ist ja ganz zentral im christlichen Glauben. Und auch die wird verbunden von Paulus in diesem Brief an die Korinther mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und im 1. Petrusbrief heißt es im Kapitel 1 zu der Gemeinde, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus von den Toten. Also hier wird die Auferstehung verbunden mit der Hoffnung der Christen und im anderen mit dem Glauben der Christen. Man kann wirklich sagen, dass das zentral ist, die Frage der Auferstehung. Das kann man sich auch daran deutlich machen, wenn man etwa in der Apostelgeschichte die Reden liest, die gehalten worden sind von den Christen sowohl zu Juden als auch zu Heiden stellt man fest, dass die Auferstehung immer vorkommt. Es geht da nicht so sehr um ethische Anweisungen, wie man sich verhalten soll, sondern es wird gesagt, Gott hat eine neue Möglichkeit eröffnet, das Verhältnis von uns zu ihm durch Jesus Christus, und er hat es bestätigt in seiner Auferstehung. Also die Auferstehung ist ganz zentral, und daran denken die Christen ja an Ostern oder auch weltweit an einem Sonntag. Im Russischen sind ja Sonntag und Auferstehung ein identisches Wort. Von daher hat man auch in 70 Jahren Kommunismus sich immer an der Auferstehung verabredet, wenn man sich an einem Sonntag verabredet hat. Und die historische Frage ist für den christlichen Glauben von einer ganz großen Bedeutung. Das kann man zum Beispiel sich auch darüber nicht nur klar machen, dass die, wenn man das Neue Testament aufschlägt, dass erst 4 Evangelien da stehen. Eins hätte vielleicht auch genügt. Und dann kommt noch eine Apostelgeschichte, bevor dann es zu Briefen kommt. Also zunächst das Historische, die Erzählung oder das, was in der Geschichte stattgefunden hat, ist wichtig. So, man kann sich auch noch daran klar machen, dass im christlichen Glaubensbekenntnis, was ja viele Gemeinden jeden Sonntag sagen, 3 Namen vorkommen. Jesus, Maria und Pontius Pilatus. Dass Jesus und Maria vorkommen, kann man sagen, ist okay, ist immerhin ein christliches Glaubensbekenntnis. Aber was will der Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis? Also wie ist der Pontius Pilatus dazu gekommen? Das soll ausdrücken, da heißt es nämlich gelitten, gekreuzigt, unter Pontius Pilatus. Damit wird ausgedrückt, das, was hier in diesem Hauptblock des Glaubensbekenntnisses ausgesagt wird über das Leben von Jesus Christus, das hat nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie stattgefunden, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Zur Zeit des unter Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus kann man tatsächlich auch in der profanen Geschichte datieren. Er war in den Jahren 26 bis 36 war er Statthalter in Judäa. Das heißt, das, was wir im Neuen Testament lesen im Zusammenhang mit Pontius Pilatus, muss in diesem Jahrzehnt zwischen 26 und 36 stattgefunden haben. Man sieht aus dem Ganzen, dass die historische Frage für den christlichen Glauben von großer Bedeutung ist. Man muss es wohl so sagen, der christliche Glaube ist nicht eine Entstehung auf einem Konzil, das abgestimmt wird sozusagen mit 17 zu 4 bei 20 Enthaltungen, sondern geht zurück auf diese Erfahrung der Auferstehung von Jesus Christus. Das durchzieht das ganze Neue Testament, das ist sozusagen zentral. Also eine ganz zentrale Frage, und ich möchte dazu etwas sagen, wie diese zentrale Frage vom Historischen aus zu bewerten ist. Also das ist mein Punkt 2, Geschichtswissenschaft und Wirklichkeit. Das heißt ja im Untertitel ein Historiker über die Auferstehung von Jesus Christus. Also kein Theologe, kein Philosoph, kein Naturwissenschaftler, sondern ein Historiker. Was ist da Besonderes zu erwarten? Worin unterscheidet sich ein Historiker von Theologen, Philosophen oder Naturwissenschaftlern? Es wird ja gesagt, dass eben das, was der Grundlage des christlichen Glaubens ist, Ereignisse sind, die innerhalb der Geschichte stattgefunden haben. Und von daher geht man wohl davon aus, dass Historiker in besonderer Weise auch berufen sind, zumindest erklären zu können, wie man dazu kommt, über vergangene Zeiten Aussagen zu machen, die historisch zuverlässig sind. Vor vielen Jahren war ich mal auf einer Podiumsdiskussion mit einem Physikprofessor zusammen, und er wurde gefragt, was er als Physiker denn sage über die Wunder im Neuen Testament. Und da hat er gesagt, naja, Physiker, die haben es ja mit der Wiederholbarkeit zu tun. Also muss reproduzierbar sein, es muss prognosefähig sein. Das gilt ja alles für Wunder gerade nicht. Die Definition des Wunders sagt ja, es wird etwas Einmaliges, möglicherweise etwas, was nur einmal in der Geschichte stattgefunden hat, wie überhaupt die ganze Weltgeschichte, sozusagen das Universum, soweit wir wissen, nur eine einmalige Veranstaltung ist. Und da hat er gesagt, was soll ein Physiker sagen? Er kann Ihnen sagen, es ist extrem unwahrscheinlich. Aber das haben Sie schon gedacht. Die Frage, ob Wunder stattgefunden hat, dürfen Sie nicht an einen Physiker richten, hat er gesagt, sondern diese Frage müssen Sie an einen Historiker richten. Denn ein Historiker, hat nämlich auch gesehen, dass ich da sitze, vielleicht wollte er mir auch was Gutes tun, hat gesagt, ein Historiker, der kann Ihnen nämlich sagen, ob die Zeugen, die das Wunder überliefern, glaubwürdig sind. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Die Geschichtswissenschaft, wie jede Wissenschaft, hat eine bestimmte Methode. Und Historiker arbeiten immer anders als Physiker. Wir können eben keine Versuche machen, sondern wir haben es mit Zeugnissen zu tun, mit Indizien. Man könnte vielleicht sogar eher sagen, Historiker arbeiten wie Juristen. Das heißt, die Historiker führen einen Indizienprozess. Und das, was sie in den Geschichtsbüchern finden, ob es die alte Geschichte ist oder die neue und auch die mittelalterlichen natürlich, sind Rekonstruktionen vergangener Ereignisse aufgrund von Indizien. Historiker führen also einen Indizienprozess. Und bei Indizien, das gilt ja auch vor Gericht, ist immer eine ganz spannende Frage, wie plausibel ist etwas, was vorgetragen wird, und wie glaubwürdig sind die Zeugen. natürlich sozusagen je unwahrscheinlicher etwas ist, umso interessanter ist natürlich die Bewertung der Glaubwürdigkeit der Zeugen. Das heißt, einerseits gehen Historiker ganz stark danach vor, dass sie fragen, wie plausibel, wie wahrscheinlich ist es. Gleichzeitig wissen Historiker natürlich auch, dass in der Geschichte, sowohl in der Weltgeschichte als auch in der Geschichte eines Menschen, schon mal Dinge passieren, die extrem unwahrscheinlich sind, aber die stattgefunden haben. Also wir wissen das auch aus unserem Leben oder aus der Geschichte. Es finden manchmal Dinge statt, die sind unwahrscheinlich, aber sie haben stattgefunden. Und dann ist natürlich, wenn so etwas überliefert wird, was unwahrscheinlich ist, vor allen Dingen interessant, wie wollen wir die Autoren, die es überliefern, bewerten. Also in der Weltgeschichte war der Fall der Berliner Mauer im November 1989 extrem unwahrscheinlich, kurz vorher. Man kann heute noch Videos sehen, wie sogenannte Experten kurz vorher sagen, das kommt nicht oder es kommt lange nicht, aber es ist gekommen. Also in der Geschichte ist nicht der entscheidende Punkt, ob das wahrscheinlich ist, sondern ob es stattgefunden hat. Und manchmal findet das Unwahrscheinliche statt. Oder wie mal jemand gesagt hat, nehmen wir unsere eigene Existenz. Vor über 100 Jahren war es extrem unwahrscheinlich, dass es uns mal geben würde, vor über 100 Jahren, weil man sich da hätte überlegen müssen, wer muss alles wen heiraten oder nicht, damit es uns heute gibt. Das war vor über 100 Jahren extrem unwahrscheinlich. Aber heute, wo wir da sind, können wir sagen, ich kann mir das Leben ohne mich gar nicht mehr vorstellen. Also es gibt praktisch heute für uns selbst nichts Wahrscheinlicheres als unsere eigene Existenz. Also das ist sozusagen ein gewisser Konflikt. Einerseits überlegen wir natürlich nach Wahrscheinlichkeiten, nach Plausibilitäten. Andererseits wissen wir aber, dass in der Geschichte Dinge passieren, die eigentlich unwahrscheinlich sind, aber die stattgefunden haben. Also da ist ein gewisses Problem. Und deshalb gibt es auch über bestimmte Situationen und Bewertungen von Personen, auch in der alten Geschichte, durchaus Kontroversen. Also das man bestimmte Handlungsweisen verschieden diskutiert, weil man nicht, der eine hält was für plausibel, eine Überlieferung, der andere sagt, das ist sicherlich eine Erfindung. Das hängt natürlich auch mit der Lebenserfahrung, die jemand hat, oder auch mit dem Spekulationsvermögen, das jemand hat, auch mit zusammen. Denn es gibt vor Gericht ja auch Richter müssen ja oft versuchen herauszufinden, wenn es unterschiedliche Zeugenaussagen gibt, lügt jemand oder sagt jeder die Wahrheit, aber wir haben noch nicht erkannt, wie alles zusammenpasst. Oder gibt es da andere Täuschungen vor ähnlichen Fragen, steht durchaus auch ein Althistoriker. Und der Althistoriker arbeitet eben wie ein Jurist mit Indizien, er führt einen Indizienprozess und die Indizien, die er hat aus der Antike, sind natürlich anderer Historiker, die etwas schreiben über ihre damalige Zeit oder die wieder andere Historiker sich mit ihnen auseinandersetzen und daraufhin eine Geschichtsdarstellung geben. Oder es gibt Inschriften, die sich erhalten haben, Papyri, die sich in Ägypten erhalten haben, aus denen man durchaus etwas ableiten oder ablesen kann von der damaligen Zeit. Interessant sind auch Münzen, was auf Münzen steht, und natürlich auch Briefe. Briefe sind jetzt nicht primäre historische Quellen, sondern nur sekundäre, aber manchmal kann man aus Briefen auch viel über eine bestimmte Zeit erfahren. Also dieser zweite Punkt, Geschichtswissenschaft und Wirklichkeit, das heißt, dass die Historiker versuchen, die vergangenen Ereignisse zu rekonstruieren. Und sie hoffen natürlich, dass das, was sie abgeben, ihr Wahrscheinlichkeitsurteil, sich auch mit der damaligen Zeit wirklich deckt. Abschließen möchte ich den Punkt in einer kleinen Geschichte, jetzt nicht von einem Historiker, sondern von einem Physiker, um Ihnen zu zeigen, wo das Problem liegen könnte. Der Hans-Peter Dürr, Nachfolger von Heisenberg, lange Jahre Direktor am Max-Planck-Institut in München, alternativer Nobelpreisträger für Physik, hat einmal vor einigen Jahren einen Vortrag halten sollen über das Verhältnis von Wissenschaft und Wirklichkeit. Und er hat gesagt, die meisten Menschen denken, in der Wissenschaft geht es um die Wirklichkeit. Wenn nicht in der Wissenschaft, wo dann? Aber er hat gesagt, so einfach ist es nicht. Um zu erklären, wo das Problem ist, hat er eine Geschichte erzählt, die heißt Das Netz des Physikers. Und diese Geschichte geht so, dass ein Mann am Strand sitzt und mit einem Netz Fische fängt. Es kommt ein Wanderer vorbei und fragt ihn, was tust du da? Er sagt, ich fange Fische. Was kannst du über Fische aussagen? Zwei Dinge. Erstens, alle Fische haben Kiemen und zweitens, alle Fische sind mindestens 5 cm lang. Daraufhin guckt sich der Wanderer das Netz an, stellt fest, hat Löcher, Maschen, 5 cm Durchmesser. Und da sagt er zu dem Fischfänger, also nimm mal an, es gäbe Fische, die kleiner sind. Ich meine sogar hier welche gesehen zu haben. Die könntest du gar nicht fangen, denn die würden immer durch ein Netz hindurchschlüpfen. Und daraufhin sagt der Fischfänger mit Selbstbewusstsein, was ich nicht fangen kann, ist kein Fisch. Und Hans-Peter Dürr sagt, so arbeitet Wissenschaft. Das heißt, sie hat ein bestimmtes Netz und fängt daraufhin bestimmte Fische. Wenn man es etwas abstrakter formuliert, muss man sagen, die Wissenschaft stellt bestimmte Fragen und bekommt daraufhin bestimmte Antworten. Wonach sie nicht fragt, bekommt sie auch nicht die richtigen Antworten. Das kann man sich am einfachsten bei Dopingkontrollen deutlich machen. Man findet nur höchstens die Substanzen, nach denen man sucht. Wonach man nicht sucht, wird man wahrscheinlich auch gar nicht finden. Und Hans-Peter Dürr sagt so, das ist die Wissenschaft. Sie hat bestimmte Fragestellungen, bekommt bestimmte Antworten. Sie ist ein Zugang zur Wirklichkeit. Das Interessante, dass Hans-Peter Dürr auf die Frage, ja, warum macht dann die Wissenschaft nicht ihre Netze immer enger? Also, dass sie wirklich jeden Fisch fangen kann. Das sagt Hans-Peter Dürr, da gibt es prinzipielle Probleme. Und er nennt zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist Ästhetik, also Schönheit. Er sagt, wir wissen alle, dass Schönheit gibt. Schönheit in der Natur, in der Kultur, Musik, Schönheit in Beziehungen. Aber mit welchem Netz, welcher Wissenschaft will man Schönheit einfangen? Da ist eine Grenze sozusagen. Es gibt eine prinzipielle Grenze. Wohl Menschen alle wissen, dass Schönheit gibt, Schönheit suchen. In der Antike gibt es ja das Beispiel von dem einen Feldherrn, der vor der Schlacht sich nochmal gekämmt hat. Kann man sagen, war ganz überflüssig, weil man gar nicht wusste, wie der Kopf überhaupt aussah nach der Schlacht. Aber es hätte sein ästhetisches Empfinden gestört, wenn er da ungekämmt in die Schlacht gezogen wäre. Oder Hans-Peter Dürr sagt, die religiöse Frage ist auch etwas, wo die Wissenschaft Probleme mit hat, aus prinzipiellen Gründen. Und zwar die prinzipiellen Gründe bestehen darin, wenn wir uns vorstellen, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat, dann, nur dann hat es ja einen Sinn, von Gott zu reden, dann hätte er auch uns geschaffen mit allen Netzen, die wir haben. Dann müssen wir uns die Frage stellen, mit welchem Netz wollen wir ihn einfangen. Also Wissenschaft ist ein Zugang zur Wirklichkeit, ein ganz wichtiger Zugang, aber eben nur ein Zugang. Und zu wichtigen Fragen wie der Ästhetik oder religiöse Fragen ist sie sogar eingeschränkt tauglich. Ich habe das deshalb noch angefügt, weil dieser Begriff Netz auch in der Geschichtswissenschaft, in Handbüchern durchaus eine Rolle spielt. Dass auch die Historiker diesen Ausdruck gebrauchen. Es gibt ein Netz auch nicht nur bei den Physikern, sondern es gibt auch das Netz des Historikers. Und die Historiker haben eben auch ihre Netze und versuchen, ihre Fische zu fangen. Kommen wir nun zu dem Punkt 3, die Quellen über Jesus Christus und die ersten Christen. Also wenn wir uns jetzt mit Jesus Christus, seiner Auferstehung beschäftigen wollen, ist die Frage, wo bekommen wir unsere Informationen her? Ein amerikanischer Historiker hat einen schönen Satz vor kurzem geschrieben, egal ob der frömmste Evangelikale oder der hartgesottenste Atheist, wenn jemand Aussage machen möchte über Jesus Christus, ist er darauf angewiesen, sich mit den 4 Evangelien innerhalb des Neuen Testaments zu beschäftigen, denn diese Evangelien sind am nächsten an den Originalereignissen dran, rein zeitlich. Es ist so, dass manchmal ja gesagt wird, warum gibt es so wenig über Jesus und die ersten Christen außerhalb des Neuen Testamentes? Also es gibt eine Stelle bei Tacitus, eine mehr oder weniger berühmte, ich lese Ihnen mal vor, ist nur ein einziger Satz, und zwar im Zusammenhang mit dem Brand Roms, Zeit des Kaisers Nero. Damals wurden die Christen verdächtigt, sie hätten Rom in Brand gesteckt, was schon die damalige Bevölkerung nicht geglaubt hat. Manche nahmen an, Nero hat es vielleicht sogar selber getan. Die Christen wurden also jetzt der Brandstiftung bezichtigt und wurden dafür auch getötet. Und in diesem Zusammenhang sieht sich Tacitus gezwungen, etwas über diese Christen zu sagen. Sie sind sozusagen in der Weltgeschichte in Rom angekommen, wenn auch aus einem etwas tragischen Grund. Und hier muss er etwas über sie schreiben. Und da schreibt er unter anderem den Satz, dieser Name, nämlich Christen, stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dieser eine Satz, könnte man sagen, entspricht genau dem, was auch Kern der Evangelien ist. Also man hat schon mal gesagt, die Evangelien haben als Kern den Prozess und die Kreuzigung Jesu. Es gibt eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte, aber Kern ist die Verhaftung von Jesus, der Prozess von Jesus und die Hinrichtung. Und dieselben Fakten sozusagen in einem Satz zusammengefasst, finden wir an dieser Stelle bei Tacitus, unter Pontius Pilatus, unter Tiberius. Das ist eben die Zeit, als Pontius Pilatus Statthalter war. Das ist eigentlich der einzige aussagefähige Satz, der über die Christen jetzt historisch gesehen bei Tacitus steht. Und manche sagen, es wäre ja auch schön, wenn wir noch mehr von Tacitus hätten. Und dieser amerikanische Historiker, Bart Ehrmann, hat geschrieben, das würde uns möglicherweise gar nicht so viel nützen, wie die Leute immer denken, denn Tacitus ist definitiv deutlich später als die Evangelien. Deshalb müssen wir ganz kurz auch zu der Frage der Datierung der Evangelien kommen. Vorher noch zur Datierung vom Leben von Jesus. Wann Jesus Christus geboren ist, das ist natürlich sehr umstritten. Das Jahr Null gibt es nicht. Und wenn man das, was im Neuen Testament über seine Geburt ausgesagt ist, zusammenbringen will, spricht am meisten dafür, dass er 7 vor geboren ist. Also Christus ist 7 vor Christi Geburt geboren. Das muss uns aber nicht weiter beunruhigen, weil die Zählung, nach der wir zählen, die stammt aus dem 6. Jahrhundert. Und es gibt auch Vermutungen, worin der Fehler liegt, der damals gemacht worden ist. Und wir sind also jetzt gar nicht im Jahre 2006, sondern vielleicht schon im Jahre 2013 nach Christi Geburt. Aber das ist ja eine menschliche Übereinkunft. Also wenn man das zusammenbringen will, was im Neuen Testament über Geburt Jesu steht, kommt am ehesten das Jahr 7 vor in Frage. Es ist auch keine hundertprozentige Sicherheit über die Datierung des Todes von Jesus, aber zunehmend, das kann man schon sagen, alle neueren Veröffentlichungen sind die Historiker und auch die Theologen, so wie ich das sehen kann, der Meinung, dass das Todesdatum der 7. April des Jahres 30 ist. Also hätten wir, sprechen wir, wenn wir über das Leben von Jesus sprechen, über diese Zeit, etwa 7 vor bis 30 nach Christi Geburt. Die Evangelien haben, was eben ich schon angedeutet habe, nach den größten Kritikern sind die 4 Evangelien, die wir im Neuen Testament haben, in der Form, wie wir sie vorliegen haben, verfasst worden nach der Mehrheitsmeinung zwischen 65 und 95. Das ist die Mehrheitsmeinung. Es gibt aber auch eine Minderheitenmeinung, die auch sogar im Wachsen ist, die behauptet, die Evangelien sind abgefasst in der Form, wie wir sie vorliegen haben, zwischen 40 und 65. Also die Mehrheitsmeinung 65 bis 95, da sagt man Markus Evangelium in den 60ern, Matthäus und Lukas nach 70 und das Johannes Evangelium in den 90ern. Das ist sozusagen die Mehrheitsmeinung, die Sie, egal ob evangelisch oder katholisch ist, überall im deutschsprachigen Raum überall finden werden. Und wie gesagt, es gibt zunehmend Überlegungen, ob man nicht die Abfassung der Evangelien etwas früher datieren muss. Es ist sogar in diesem Jahr erstmals nach längerem wieder meine Doktorarbeit eines Althistorikers erschienen über Datierungsfragen des Neuen Testaments und er versucht darzustellen, dass eben das Lukas-Evangelium doch schon Ende der 50er und die Apostelgeschichte Anfang der 60er Jahre geschrieben sein muss. Ich kann das hier nicht länger ausführen mit der Datierungsfrage, obwohl das natürlich sehr spannend ist, wie Sie sich denken können. Aber ich möchte Ihnen sagen, was das Hauptargument ist. Das Hauptargument in den Datierungsfragen des Neuen Testaments besteht darin, ob die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer im Jahre 70 sich in den Texten des Neuen Testaments widerspiegelt oder nicht. Das ist die spannende Frage, weil es war nicht nur die Niederlage eines Krieges, eines Volkes, sondern durch die Zerstörung Jerusalems mit dem Zerstörung des Tempels ist auch die Möglichkeit der unmittelbaren Gottesbegegnung im Tempel genommen worden. Und das Neue Testament handelt ja im Wesentlichen von Juden. Und die Frage ist, wenn die Evangelien nachher geschrieben worden wären, müsste man das wiederfinden. Und in Deutschland sind eigentlich die meisten Theologen der Meinung, dass man es wiederfindet. Es gibt nämlich von Jesus in dem Neuen Testament, in den Evangelien, die Aussage über Jerusalem, hier in Jerusalem bleibt kein Stein auf dem anderen, sagt man, aha, nach 70 geschrieben, 70 kein Stein auf dem anderen geblieben. Nun ist das einerseits als Argument auch ein bisschen anrüchig, weil manche sagen, naja, theoretisch muss man natürlich auch davon ausgehen, dass mal jemand zu Lebzeiten etwas prophezeit, was erst nach seinem Tod in Erfüllung geht. Also wer so argumentiert, der geht davon aus, dass es nicht möglich ist und ist deshalb später geschrieben. Deshalb sagt das über die Datierung möglicherweise gar nichts aus. Dann hat schon vor 30 Jahren ein Bischof Robinson, der führende Gottes-Tod-Theologe, geschrieben, dass die Zitate, die Jesus über Jerusalem verwendet, alle aus dem Alten Testament stammt. Und er war damals schon der Meinung, dass die Autoren des Neuen Testaments die Zerstörung Jerusalems nicht gekannt haben, sondern einfach Zitate, wie es auch andere Propheten im Alten Testament über Jerusalem ausgesprochen haben. Und auch die neue Doktorarbeit, die geht also alles, was wir wissen, haarklein durch über die Zerstörung Jerusalems und sagt, es ist nicht erkennbar, dass die Autoren des Neuen Testaments die Zerstörung Jerusalems gekannt haben. Wenn dieser Beweis geglückt wäre, was ich jetzt nicht weiß, das ist eben der neueste Stand sozusagen, das würde bedeuten, dass alle Texte des Neuen Testamentes vor 70 Abfassung gehabt haben müssen. So viel also zu diesen zeitlichen Fragen des Neuen Testaments, also relativ nah dran. Tacitus ist erst nach 110 geschrieben. Also wenn wir mehr von Tacitus hätten, Tacitus ist etwa 50 Jahre später geschrieben als Markus, vielleicht sogar noch später als Markus. Das war diese Aussage des Amerikaners, der sagt, wir sind auf jeden Fall immer am besten beraten, wenn wir uns mit den Texten beschäftigen, die am nächsten dran sind. Eine Frage, die man natürlich auch vorher hat, ist die Frage, ob die Texte des Neuen Testaments überhaupt historisch ernst genommen werden wollen. Also man wird bei allen Texten ja immer die Frage stellen, was haben die für einen Selbstanspruch? Das gilt nicht nur beim Neuen Testament, das gilt bis in die Neuzeit. Und man hört immer wieder, dass Leute sagen, die Autoren hatten gar nicht unser Wahrheitsverständnis, unser Geschichtsverständnis und wir tun denen Gewalt an, wenn wir jetzt so tun, als wollten die über historische Dinge was schreiben. Das war gar nicht deren Absicht. Wenn wir jetzt uns mit der Selbstaussage beschäftigen des Neuen Testamentes, da gibt es halt einen Abschnitt, der historisch durchaus von hohem Interesse ist, nämlich der Beginn des Lukas-Evangeliums. Das Lukas-Evangelium schreibt, oder der Autor des Lukas-Evangeliums schreibt im ersten Kapitel, dass es schon viele Leute gegeben hat, die vor ihm ein Evangelium geschrieben haben. Und er schreibt davon, dass es Augenzeugen gibt, dass er selber eigene Recherchen angestellt hat, dass er sein ganzes Evangelium der Reihe nach aufgeschrieben hat und dass er das ganze Evangelium für einen gewissen Theophilos verfasst hat, der eine Unterweisung in der christlichen Lehre hatte, aber der nun die historische Grundlage über das, was geschehen ist, in diesem Evangelium nachgeliefert bekommen soll. Das sind die ersten Sätze des Lukas-Evangeliums. Und eine Althistorikerin der Universität Göttingen, die Frau Helga Botermann, hat dazu einen Aufsatz geschrieben und geschrieben, das sei eindeutig, dass Lukas als Historiker verstanden werden will und dass er genauso seine Sache schreibt, wie wir das auch von anderen Historikern erwarten, nämlich, dass er versucht, ein Bild der Vergangenheit zu entwerfen unter methodisch richtiger Benutzung der Quellen und mit dem Anspruch auf Wahrheit, nämlich die Dinge so darzustellen, wie sie gewesen sind. Seine Darstellung, wenige Jahrzehnte nach den Ereignissen abgefasst, beruht auf Augenzeugenberichten. Und bei der Apostelgeschichte, Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben, auch aus eigener Kenntnis. Also er war selber ja teilweise Begleiter des Paulus. Und die Frau Botermann, von der ich nicht weiß oder glaube, dass sie eine christliche Motivation hat, muss er immer vorsichtig sein, hat geschrieben, es besteht keine Veranlassung, seiner Geschichtserzählung von vornherein mit einem pauschalen Skeptizismus zu begegnen. Die Informanten des Lukas waren zugleich seine Kritiker. Das heißt, die Leute, die ihn informiert haben, waren auch die, die später das gelesen haben, was er geschrieben hat. Das macht die Annahme von vornherein unwahrscheinlich. Er hätte willkürlich seine Vorurteile und Intentionen der Geschichtserzählung aufpfropfen können. Also wir haben hier bei Lukas einen eindeutigen Hinweis darauf, dass er als Historiker verstanden werden wollte. Und für uns ist das insofern ein Glücksfall, weil nämlich Lukas nicht nur ein Evangelium geschrieben hat, sondern hat auch noch die Apostelgeschichte verfasst. Also sozusagen den größten historischen Teil, den wir haben über Jesus und die ersten Christen, haben wir aus der Feder eines Mannes, der auch etwas darstellt über die, seine eigene Zielsetzung und seine eigene Vorgehensweise. Und Augenzeugen, das ist ja schon etwas ganz Wichtiges. Es gibt auch noch eine interessante Stelle des Lukas-Evangeliums, die zeigt, dass es ihm durchaus auch auf Historisches ankam. Das ist das Kapitel 3, der erste Satz des dritten Kapitels. Das ist eine Geschichte, die wird meistens am dritten Advent im Gottesdienst, sollten Sie am dritten Advent in den Gottesdienst gehen, kann es Ihnen passieren, dass Ihnen die Stelle vorgelesen wird. Da heißt es, im 15. Jahr des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus, da wird aufgezählt, wer alles an der Regierung war, da geschah Folgendes. So beginnt das dritte Kapitel des Lukas-Evangeliums. Das war die durchaus übliche Zählweise in der Antike. Die haben ja damals nicht nach Vor- und nach Christi Geburt datiert, sondern das wäre so, als würde man heute sagen, im 7. Jahr von George Bush, als Tony Blair, Angela Merkel, Jacques Chirac und wie sie alle heißen, gerade an der Regierung sind oder waren. Damit hat man eine gewisse Jahreszahl eingegrenzt. Und die Frage jetzt auch des Todesdatums von Jesus hängt auch sehr stark mit diesem Kapitel zusammen. 15. Jahr des Kaisers Tiberius. Tiberius hat im Jahr 14 seine Alleinregierung begonnen. Wenn wir davon ausgehen, wären wir also im Jahr 28 etwa. Und nach dem Johannesevangelium war das öffentliche Auftreten von Jesus etwa auf 3 Jahre beschränkt. Dann hätten wir eben die Jahre 28, 29 und 30 und im Jahre 30 dann die Kreuzigung. Das ist eines der Indizien sozusagen, die Kreuzigung auf das Jahr 30 zu legen. Also man kann jetzt nicht sagen, etwa die Evangelien hatten kein Interesse an historischen Dingen, sondern ganz im Gegenteil, auch hier wird ja nicht formuliert, irgendwann war einmal, sondern wir sprechen vom 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius und andere, die gleichzeitig an der Regierung waren, in ihren Bereichen werden genannt, sodass man das Jahr des Auftretens von Jesus schon einigermaßen genau datieren kann. Wie auch andere Personen vorkommen im Neuen Testament, nach denen man Paulus datieren kann, seine Reisen und Ähnliches, weil das ja alles stattgefunden hat innerhalb der Geschichte, etwa von Pontius Pilatus, Tiberius oder auch anderen. Ja, diese Vorfragen habe ich etwas ausführlicher geschildert, weil mich hat es früher schon, als ich studiert habe, eigentlich immer mehr interessiert zu wissen, wie etwas in die Geschichtsbücher reinkommt, als nur zu lesen, was drinsteht. Also ist die Frage der Quellen und Indizien. Und da ist eben ganz entscheidend die Texte des Neuen Testaments, die eben eine große zeitliche Nähe haben. Die in der Form, wie wir sie heute haben, wenige Jahrzehnte später verfasst worden sind. und damit auch älter sind, als es etwa Tacitus ist in seinen Schilderungen. Der zeitliche Abstand also relativ gering. Die Frage des Interesses, der Begleitung, da hat Lukas eine Darstellung gegeben über seine Zielsetzung, Lukas 1, 1 bis 4, und hat auch dann eben in Kapitel 3 nochmal das wiederholt. Vielleicht haben Sie Sakrileg gelesen, das ist ja für viele momentan so eine wichtige theologische Grundlage und historische Art, wo Sie ja wahrscheinlich auch in der Presse, wie schon entnehmen konnten, dass relativ wenig da stimmt, was historisch ausgesagt wird. Und falls Sie Buch gelesen und Film gesehen haben, haben Sie auch festgestellt, dass im Film viele Behauptungen des Buches relativiert oder sogar zurückgenommen werden. Also da sieht man schon, dass da auch ein Denkprozess sozusagen bei Dan Brown und seiner Crew stattgefunden hat. In dem Buch wird ja behauptet, dass die Evangelien, so wie wir sie heute vorliegen haben, erst im 4. Jahrhundert vom Kaiser Konstantin beim Konzil von Nicäa festgelegt worden sind. Wer das glaubt, den kann ich beruhigen, dem war nicht so. Also erstens in Nicäa hat man gar nicht über das Neue Testament gesprochen, um es also zu kanonisieren. Und die vier Evangelien, so wie wir sie heute kennen, standen als Kanon spätestens schon Mitte des 2. Jahrhunderts fest. Dafür gibt es einige Indizien. Und auch die Textüberlieferung der Texte des Neuen Testaments, also außerordentlich günstig im Vergleich etwa zu anderen antiken Textüberlieferungen. Also wir haben Texte, das Neue Testament komplett vorliegen in Handschriften aus dem 4. Jahrhundert und Teile des Neuen Testaments aus dem 2. Jahrhundert. Ein winzig kleiner Teil vom Johannesevangelium Kapitel 18 wird datiert auf etwa 120 bis 125. Jetzt wird man sagen, oh, das war auch ganz schön lange hin. Aber wenn man sagt, Johannesevangelium in 90er Jahren geschrieben, wir haben bereits einen Abschnitt aus dem Jahr 120 und das 3 Jahrzehnte, das ist enorm nahe. Nur zum Vergleich, Platon, die ältesten Texte, die wir haben, haben eine Distanz von 1300 Jahren zum Original. Es gibt keinen dazwischen, auch keinen einzelnen Text zwischen diesen 1300 Jahren. Bei allen anderen ist es ähnlich, Tacitus sind es 800 oder 1000 Jahre, Homer sind es 2000 Jahre, also zwischen dem Original und dem allerersten, was wir haben, allerersten Handschrift. Von daher ist die Textüberlieferung des Neuen Testaments geradezu für alte Völker sensationell günstig. Gut. So viel also zu dem Punkt 3, die Quellen über Jesus Christus. Und wie gesagt, man wird sich im Wesentlichen mit dem Neuen Testament beschäftigen, also wie es aussagen will, weil da die Berichte sind, die am nächsten dran waren, auch von Leuten, die eben historisch durchaus ernst genommen werden wollten. Und ich hatte ein Beispiel eben von der Frau Botermann geschildert, auch von Historikern so gesehen werden. Kommen wir nun zu dem vierten Punkt, zu den Indizien der Auferstehung. Also Historiker führen einen Indizienprozess. Das, was wir vorfinden, sind Indizien. Nun ist die Frage, welche Indizien für die Auferstehung gibt es? Und dann muss man diskutieren, für wie plausibel man das halten will. Oder ob man das, was man als Indiz da vor sich hat, irgendwie anders erklären kann. Man kann letztlich sagen, dass die Indizien der Auferstehung in drei Gruppen eingeteilt werden können. Also das erste ist die Aussage, dass das Grab von Jesus am dritten Tage leer war. Wobei man in der Antike, so sagt man, immer den ersten und letzten Tag mitgezählt hat, deshalb eben Freitag, Samstag, Sonntag, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Wenn ich früher in die DDR gefahren bin, da musste ich am Anfang immer was bezahlen, die haben auch immer antik gezählt, da wurde auch immer der erste und der letzte Tag mitgezählt. Also das ist sozusagen am dritten Tage die Formulierung und wird also in den verschiedenen Evangelien so dargestellt. Es gibt für das leere Grab nach den Evangelien drei Gruppen von Zeugen. Die Soldaten, die das Grab bewachen sollten, Frauen, die kamen, um den Leichnam einzubalsamieren und die Jünger, die dann von den Frauen gerufen wurden, als die Frauen das Grab leer vorfanden. Interessant ist hier vor allen Dingen die Aussage eben der Frauen. Pinchas Lapid, ein jüdischer Professor für Neues Testament, der vor einigen Jahren verstorben ist, war Professor in Frankfurt, hat viel sich mit dem Neuen Testament, mit Büchern beschäftigt und versucht, auch mit dem jüdischen Glauben in Verbindung zu bringen. Der hat auch mal Ende der 70er Jahre ein Buch geschrieben mit dem Thema Auferstehung und hat gesagt, für ihn eigentlich die größte Überraschung in dem ganzen Geschehen oder was alles berichtet wird im Neuen Testament über die Auferstehung von Jesus, dass da überall Frauen als erste Zeugen genannt werden, weil damals galt das Zeugnis von Frauen vor Gericht nicht. Es galt nicht wenig, es galt eigentlich gar nichts. Und Lapid sagt, es macht überhaupt keinen Sinn für die damalige Zeit, für etwas Zeugen zu nehmen, die als Zeugen nicht anerkannt sind. Sozusagen, wenn schon Erfindung, dann noch was anderes. Aber nicht Frauen erfinden als Zeugen. Also hätte ich praktisch jetzt den gleichen Satz damals gesagt, dass ich gesagt hätte, drei Gruppen von Frauen, von Zeugen, Soldaten, die Frauen und die Jünger, da hätte man gesagt, du sprichst zwar von drei Gruppen, nennst aber nur zwei, nämlich die Soldaten und die Jünger. Kannst du nochmal sagen, wer die dritte Gruppe ist? Frauen können es ja bekanntlich nicht sein. Lapid hat gesagt, es gibt dafür keinen Grund, das zu schreiben, das zu erfinden, weil es eben nicht den Status hat, als wären das jetzt noch besonders gute Zeugen, sondern ganz im Gegenteil, für die damalige Zeit zählte das nicht. Lapid sagt, wenn die das schon hinschreiben, gibt es eigentlich nur die Erklärung, dass es wirklich so gewesen ist, weil es gibt keine, so wie ich das gebraucht habe, als Zeuge fällt das praktisch aus. Also das sind die Zeugen der Auferstehung, des leeren Grabes. Interessant ist, dass es im Zusammenhang mit dem leeren Grab keinen Osterjubel gab. Also wenn Sie dieses Kapitel lesen, ist es nicht so, dass die Jünger dahin gehen, das leere Grab sehen und sagen, das haben wir uns schon immer gedacht, er bleibt nicht hier, er ist auferstanden, sondern ganz im Gegenteil, da heißt es, Furcht und Entsetzen hat sie gepackt, weil sie waren darauf nicht vorbereitet. Auch das kann man an den Texten des Neuen Testaments sehen. Man hat schon an eine Auferstehung der Toten geglaubt, aber am Ende aller Zeiten, da gibt es eine allgemeine Totenauferstehung. Und das aber hier gesagt wird, es gibt eine einzelne Auferstehung, und zwar von dem, der von Gott bestätigt wird, als der Erste der neuen Schöpfung Gottes. Das war etwas, womit die Jünger nicht gerechnet haben. Also das leere Grab kommt durchaus vor, also in allen Texten des Neuen Testaments. Aber dieses leere Grab ist in sich selbst natürlich kein Beweis. Man müsste so sagen, das leere Grab ist notwendig, aber nicht hinreichend. In den letzten Jahren haben auch einige Theologen davon geschrieben, dass man wohl doch davon ausgehen muss, dass das Grab in Jerusalem damals leer war. Früher ist es auch oft bestritten worden, vielleicht war es gar nicht leer. Aber Hengel und andere haben vor kurzem dargestellt, dass es eigentlich unglaublich ist, unglaubhaft, dass wenn in Jerusalem die Leute verkündigen, er ist auferstanden und im Grab verwesen die Knochen, das hätte sich nicht mehr lange halten können. Davon ist man eigentlich fest überzeugt. Wobei die Frage des leeren Grabs nicht aussah. Wie gesagt, es ist notwendig für die Auferstehung, aber es ist nicht hinreichend. Die spannende Frage heißt natürlich, wie ist das Grab leer geworden? Das ist eigentlich die spannende Frage. Der deutsche Professor Lüdemann hat vor einigen Jahren einen eigenen Tumult erregt, also in einem großen Abhandlung zum Thema Auferstehung geschrieben hat, dass also die Auferstehung eine Erfindung ist. Paulus selber wusste gar nichts vom leeren Grab, weil bei ihm das leere Grab gar nicht vorkommt. Es kommt nur in den Evangelien vor. Und die Theologen sind der Meinung, dass die Evangelien in der Abfassung später sind als die Briefe. Die Paulusbriefe, sagt man, waren in den 50er Jahren, vielleicht noch Anfang der 60er Jahre, während die Evangelien, da geht man eben mehrheitlich davon aus, erst ab Mitte der 60er Jahre. So ist also die Logik, dass Lüdemann sagt, also Paulus wusste noch nichts vom leeren Grab, einmal schwupp, haben wir da ein leeres Grab gefunden. Dazu ist zu sagen, dass erstens Paulus in seiner Darstellung keine historischen Auseinandersetzungen gibt, also in seinen Briefen. Er schreibt Briefe und er schreibt keine historischen Auseinandersetzungen, muss sich also zu der Frage gar nicht äußern. Andererseits ist es aber so, in 1. Korinther 15, das ist diese Stelle, die ich schon einmal zitiert habe, wo er über die Auferstehung schreibt, da schreibt er auch etwas über gestorben, begraben. Und da muss man doch, wenn er anschließend weiter schreibt, dass Christus gesehen worden ist, auferweckt worden ist, muss man eigentlich schon davon ausgehen, dass ihm auch klar ist, da hätte eigentlich das Grab zwischendurch leer sein sollen. Also diese vier Verben setzen wohl doch ein leeres Grab voraus. Außerdem gibt es in Apostelgeschichte 13 eine Rede von Paulus, wo er das Grab von Jesus unterscheidet vom Grab Davids. Da sagt er, David ist gestorben und sozusagen das Grab ist unter uns und verwest. Und da aber im Grab, da wird entgegengesetzt das Grab von Jesus. In der Apostelgeschichte Kapitel 13 finden Sie das. Ähnlich argumentierte auch schon Petrus in der Pfingstrede. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, Paulus wusste nichts vom leeren Grab. Also das ist das allererste, dass man sagt, das Grab nach den Überlieferungen war am dritten Tag leer. Aber wie gesagt, das sagt nichts aus. Die spannende Frage ist, wodurch ist es leer geworden? Es gibt sogar ein Edikt, das war im Jahre 2001 in Ostern, Titelgeschichte von Fokus. Es gibt sogar ein Edikt, was man leider nicht ganz genau datieren kann, aber man vermutet, dass in diese Zeit fällt, wo Leichenraub und Schändung der Totenruhe unter Todesstrafe gestellt wird. Das hat man in Nazareth gefunden. gilt also nur für eine Region. Und da sagt man sich, da muss ja irgendwas vorgefallen sein, dass der römische Staat sich gezwungen sah oder der Präfekt für ein gewisses Gebiet zu sein. Also Leichenraub und Totenschändung wird in eine Todesstrafe gestellt. Und es gibt Historiker, die sagen, das einzige Ereignis aus der Zeit und der Gegend ist ja das, was wir im Neuen Testament finden, im Zusammenhang mit dem Tod von Jesus, dass gesagt wird, das Grab Jesu war leer am dritten Tag. Und das gab ja wohl auch einige Tumulte. Und dann hat eben der römische Stadthalter gesagt, also wenn das nochmal vorkommt, dass eine Leiche mitgehen lässt, das wird also unter Todesstrafe gestellt. Andere Historiker sagen, es muss ein Ereignis gewesen sein, aber wir wissen nicht, was für ein Ereignis es war. Also es ist kein Ereignis, was wir identifizieren können. Und ob es wirklich das Ereignis mit Jesus war, das ist eine Spekulation. Manche gehen eben in der Spekulation so weit und sagen, weil es das einzige ist aus der Zeit und der Gegend, nehmen wir es. Und andere sagen, wir wissen es nicht. Also das ist praktisch sozusagen der allererste Punkt, das Grab war leer. In diesem Zusammenhang muss man auch sagen, dass zur Verkündigung der Auferstehung Jesu die Leiblichkeit gehört. Es wird nämlich dann, das steht schon im Neuen Testament, gesagt, die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Das ist aber nur dann ein ernsthaftes Argument, wenn es um die Leiblichkeit des Auferstandenen geht. Nur dann wäre es von Interesse, wenn man jetzt sozusagen den Leib finden würde im Grab. Sonst wäre das ja, wenn es eine rein geistige Auferstehung wäre, wäre es eigentlich egal, ob man die Knochen da findet oder nicht. Aber die Leichenraubhypothese ist eigentlich auch eine Aussage, die heißt, dass man damals von der Leiblichkeit der Auferstehung ausging. Und das kann man aus anderen Texten des Neuen Testaments sehen, bis hin zu dieser kuriosen Stelle, wo Jesus, als er den Jüngern begegnete und die denken, es sei ein Gespenst, sagt, ja, dann sollten wir vielleicht Fisch oder sowas essen, damit ihr seht, dass ich kein Gespenst bin. Also das ist das allererste, leeres Grab. Ohne das leere Grab hätte sich die Sache nicht lange halten können. Also es ist sozusagen eine notwendige Voraussetzung für die Frage der Auferstehung, aber es ist nicht hinreichend. Die Frage ist, wie ist es leer geworden? Zweitens, und das ist sicherlich das Hauptargument, die Beschreibung von Begegnungen mit dem Auferstandenen. Diese Beschreibungen, die finden Sie sowohl am Ende jedes Evangelien, als auch am Anfang der Apostelgeschichte, aber vor allem in 1. Korinther 15. Da kommen wir auf diesen Text nochmal zurück. Der ist deshalb so interessant, nicht nur, weil er zeitlich wahrscheinlich früher liegt als die Evangelien, also man nimmt an, der 1. Korintherbrief ist so um 55 geschrieben worden. Das wäre also eine zeitliche Distanz von etwa 25 Jahren. Also 25 Jahre nach den Ereignissen, 30 die Kreuzigung und 55 der Brief von Paulus an die Korinther. Und in diesem Brief, dem 1. Korintherbrief, nimmt Paulus von der ganzen Reihe Fragen der Gemeinde in Korinth Stellung. Darunter auch zu der Frage, wie ist es mit der Auferstehung der Toten? Also er will in 1. Korinther 15 nicht die Auferstehung von Jesus irgendwie beweisen, sondern es gibt die Frage, die auch anspricht, wie kann es sein, dass es in der Gemeinde Menschen gibt, die nicht glauben, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, wo doch Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Also er erinnert sie daran, dass das ja nun das zentrale Ereignis für den christlichen Glauben ist. Und dann schildert er, und das ist schon für Historiker nicht uninteressant, er schildert eben einmal diese Formulierung gekreuzigt, begraben, auferweckt, gesehen und dann eben von wem gesehen. Da werden Namen genannt, wie etwa Petrus oder Jakobus, aber auch diese Gruppe von 500. 500 Brüdern auf einmal, die meisten von ihnen leben jetzt noch. Und da muss man schon sagen, wer das schreibt, der blufft entweder erheblich oder aber er tut so, man könnte die jetzt noch befragen. 25 Jahre später, das wäre so, als würde jetzt einer etwas über das Jahr 1981 schreiben. Da könnte man auch sagen, bei diesem Ereignis, was ganz zentral und wichtig war, gab es 500 Zeugen. Einige leben nicht mehr, aber die meisten leben jetzt noch, 25 Jahre später. Aber das ist eine sehr interessante und auch eine sehr wichtige Stelle außerhalb der Evangelien, diese Briefstelle, 1. Korinther 15, in den Versen 3 bis 6. Und da gerade eben diese Formulierung von den 500 auf einmal. Also man wird sagen, dieser Punkt, der Punkt, der Bericht über die Begegnung, der ist eigentlich zentral, weil hier mehr ausgesagt ist als im Zusammenhang des leeren Grabes, obwohl das leere Grab eben durchaus notwendig ist. Da hinein gehört auch übrigens die Himmelfahrtsgeschichten. Viele Christen haben mit Himmelfahrt natürlich auch ihre Probleme. Aber die Himmelfahrt ist eigentlich eine völlig logische Sache als Konsequenz der Auferstehung. Weil das irdische Leben von Jesus endete nicht mit der Grablegung, sondern endete erst, nachdem er nach seiner Auferstehung über einen gewissen Zeitraum verschiedenen Menschen an verschiedenen Orten begegnet war. Und auf Träge und ähnliche Verkündigungen von sich gegeben hatte. Und dann erst endet seine irdische Zeit. Das ist eben die Himmelfahrt. Und da ist Himmelfahrt tatsächlich eine logische Konsequenz der Auferstehung. Und zwar, weil es sich bei der Auferstehung eben um eine leibliche Auferstehung handelt. Aber das wäre das Zweite. Also erstens das leere Grab. Zweitens die Berichte über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Verschiedene Orte, verschiedene Zeiten, verschiedene Personen, verschiedenen Texten. Und das Dritte, die Wirkungsgeschichte im Leben der Jünger. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist eindeutig feststellbar, dass die Jünger mit dieser Auferstehungssituation nicht gerechnet hatten. Das war nicht das, worauf sie vorbereitet waren, aufgrund ihres jüdischen Denkens, ihrer jüdischen Erziehung. Sie gingen davon aus, dass am Ende der Tage eine Auferstehung aller Toten gibt, durchaus eine Auferstehung zum Gericht sozusagen, aber dass der Messias, der Erstgeborene neuen Schöpfung, dass es da eine Vorab-Auferstehung geben würde, das war etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Man muss das eher so sehen, wie zum Beispiel auch bei der Geschichte von den Emmaus-Jüngern, dass die Jünger nach der Kreuzigung davon ausgingen, dass die Sache mit Jesus beendet ist. Sozusagen, dass sie Hoffnung darauf gesetzt hatten und die sind nun vorbei. Und dass man davon ausging, das ist jetzt also das Ende der Geschichte. Und vielleicht haben die Jünger auch wieder versucht, in ihre früheren Berufe zurückzugehen, weil für sie das einfach zu Ende war. Und das Interessante, was man dann an den Jüngern feststellen kann, ist, dass sie dann nach einer gewissen Pause, würde man sagen, diese Zeit der Begegnungen mit Christus, so wie es überliefert ist, dass sie dann in Jerusalem, nicht irgendwo fernab in der Provinz, sondern in Jerusalem auftreten und sagen, der Jesus, den, wie ihr wisst, ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Und wenn Sie jetzt die Apostelgeschichte lesen, dann werden Sie feststellen, dass diese Verkündigung von der Auferstehung, dass das eigentlich zentral ist. Natürlich auch in Kombination mit der Sündenvergebung, Friede mit Gott, aber es ist immer kombiniert damit, das, was Jesus gesagt hat, wurde von Gott bestätigt in seiner Auferstehung, dessen sind wir Zeugen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Jünger tatsächlich ja dafür auch insofern Zeugen waren, Märtyrer waren, dass sie dafür ja nicht nur verspottet wurden oder verfolgt wurden, sondern wohl auch den Tod fanden. Von vielen wissen wir ja, der ersten Christen auch in der damaligen Zeit, dass sie darüber umgekommen sind. Wie gesagt, das war ihre Aussage, wie ihr wisst. Manchmal sagt man, ja, das sind vielleicht Autosuggestion und Selbstbetrug. Also Halluzination ist schwieriger, weil Halluzination, da müssten ja 500 Leute eine Halluzination gleichen Inhalts gehabt haben. Das war eigentlich komplizierter. Aber man hat gesagt, vielleicht wollten die Jünger nicht als Nachfolger eines Gescheiterten darstellen und haben sich eben ein paar Wochen eingeschlossen, überlegt, wie machen wir weiter und sind dann also in die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, wir versuchen es mal so, also mit der Auferstehungsbotschaft. Autosuggestion und Selbstbetrug. Da gibt es einen sehr netten Text von Lapid dazu, zu dieser Aussage. Lapid ist kein Christ, Professor für Neues Testament, jüdischer Professor für Neues Testament. Er schreibt in diesem Buch Auferstehung, wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar, das muss man sich auch vorstellen, das waren durchaus ja einfache Leute, die jetzt auf einmal alle ihre Hoffnungen beraubt waren, wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar nach der Kreuzigung sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug, so wäre das im Grunde ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. So Lapid, der selbst eben nicht an die Auferstehung so in dem Sinne glaubt. Also Auferstehung hätte schon für möglich gesagt, wenn Gott die Welt geschaffen hat und die Welt ist eine freie Schöpfung Gottes, warum sollte er nicht in einer bestimmten Situation auch Tote auferwecken? Das ist nicht die Frage, ist nur, ist der Auferweckte, ist er tatsächlich derjenige, mit dem das Reich Gottes beginnt? Ist Jesus tatsächlich der verheißene Messias? An einer anderen Stelle, kurz danach, äußert sich Lapid noch einmal zu dieser Frage, wie ist das zu erklären, dass diese Jünger, die ja einfache Leute waren, die mit Jesus gezogen sind, die aber diesen Schock hatten, dass auf einmal eben er gekreuzigt wurden und damit ja offensichtlich das, was sie erwartet hatten, zu einem Ende kam. Sie hatten auch mehr gedacht, es gäbe eine weltliche Befreiung, etwa von der römischen Besatzung. Wirst du das Reich Israels jetzt wieder aufrichten? Das war das, woran sie geglaubt hatten. Und dass die auf einmal so zurückkommen und in der Gefahr ihres Lebens die Auferstehung von Jesus verkündigen. Also da schreibt Lapid, solch eine nachösterliche Verwandlung der Jünger, die nicht weniger real als plötzlich und unverhofft war, bedurfte wohl eines konkreten Grundes, der die Möglichkeit einer leiblichen Auferstehung keineswegs ausschließen kann. Eins dürfen wir mit Sicherheit annehmen, an ausgeklügelte Theologenweisheit haben weder der Jüngerkreis noch die Urgemeinde geglaubt. Also alle Spekulationen, das sind dann eher Spekulationen im Laufe der letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte gemacht worden sind. Und ein Argument wird auch immer wieder verwandt über die Veränderung im Leben der Jünger, dass die Jünger waren ja, die im Neuen Testament geschildert werden, Juden. Und es muss ja auch etwas wirklich Revolutionäres in ihrem Leben passiert sein, dass sie von einem Moment zum anderen, selbst wenn der Moment Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre gedauert hat, sich völlig komplett, bei manchen von Anfang an, von den eingeübten jüdischen Traditionen getrennt haben. Also dass sie dazu gekommen sind, auf einmal den Sabbat gegen den Sonntag einzutauschen, also den Tag der Auferstehung und den Tag des Herrn. Dass sie nicht mehr das Tempelopfer gemacht haben, sondern gesagt haben, in Jesus Christus ist das Opfer ein für alle Mal geschehen. Das Tempelopfer ist nicht mehr nötig. Und dass sie Abendmahl gefeiert haben, damit das Passafest ersetzt haben. Das ist ja eine unglaubliche Situation für Leute, die ganz stark in diesem Denken und in dieser Tradition aufgewachsen sind. Ja, so viel zu den Indizien. Historiker führen einen Indizienprozess und wenn man sich mit der Frage der Auferstehung beschäftigt, hat man es mehr oder weniger mit diesen drei Indizien zu tun, mit dem leeren Grab, mit den Berichten über die Begegnungen mit dem Auferstandenen und mit der sogenannten Wirkungsgeschichte, also mit dem, wie die Jünger sich anschließend verhalten haben. Und jetzt die spannende Frage, ob man glaubt, das, was die Eigenaussage etwa ist im Neuen Testament, dass das der Grund für diese drei Dinge darin bestand, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die hängt jetzt nicht nur mit Historikern zusammen, sondern hängt auch damit zusammen, was man selber glaubt, also ob jetzt diese Welt überhaupt der Hintergrund ist, dass ein Gott diese Welt geschaffen hat, in Freiheit und deshalb auch in Freiheit eingreifen könnte. Manchmal sagt man, in der Antike waren die Menschen leichtgläubiger. Also ich habe schon gehört, einer gesagt hat, da ist an jeder Ecke einer auferstanden. Also so war es natürlich nicht. Und die waren auch nicht so leichtgläubig. Man soll die also nicht für dümmer halten, als wir gehalten werden wollen. Also es gibt zum Beispiel in der Apostelgeschichte 17, sogar im Neuen Testament selbst dafür ein ganz gutes Beispiel. Da hat Paulus in Athen über die Auferstehung gesprochen von Jesus. Und da heißt es am Schluss, es gab drei Gruppen von Hörern. Erstens die Spötter, die gesagt haben, sowas gibt es nicht, es gibt keine Auferstehung der Toten. Zweitens die Vertager, die gesagt haben, ganz interessant, muss man sich befassen, wenn Paulus nächste Woche wiederkommt, wollen wir uns weiter damit beschäftigen. Und drittens diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, drei Gruppen von Hörern. Und da denke ich doch, ob vor oder nach der Aufklärung, es wird sicherlich diese drei Gruppen der Hörer grundsätzlich geben in der Frage der Auferstehung. Und wie gesagt, die Antike wusste auch, dass es Dinge gibt, die man leicht glauben kann und schwer glauben kann. Und da gibt es auch Beispiele jetzt nicht nur im Neuen Testament, sondern auch bei Tacitus. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführung. Ich wollte Ihnen darüber sagen, wie man als Historiker umgeht mit der Frage der Auferstehung. Ich hatte begonnen, dass das für mich persönlich eine wichtige Frage war, weil ich durch meinen Schulfreund dazu gebracht worden war, mit der Auferstehung mich zu beschäftigen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe ja alte Geschichte auch studiert in München und habe dann auch mich mit der Frage beschäftigt, was kann man als Historiker über die Auferstehung sagen. Ich habe ursprünglich gedacht, dass wahrscheinlich, wenn man sich als Historiker damit beschäftigt, man gleich sagen wird, das kann gar nicht so gewesen sein. Und meine Überraschung bestand eigentlich darin, dass wenn man sich als Historiker damit beschäftigt, muss man feststellen, das könnte doch so gewesen sein. Also ich bin nicht dadurch Christ geworden, aber es war für mich nicht unwichtig, dass ich mich auch mit diesen Fragen der Texte und der Überlieferung befasst habe. Christ bin ich erst dadurch geworden, als ich auf ein Wort gestoßen bin, wo Jesus sagt, wenn ihr wissen wollt, ob das, was ich sage, wirklich von Gott ist, dann werdet ihr es herausfinden, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt. Also das ist sozusagen mehr als nur, dass man etwas für wahr hält. Skepsis heißt etwas prüfend aus der Distanz betrachten und das ist auch nötig. Wenn alles wahr wäre, müsste man ganz skeptischer sein. Aber andererseits, es gibt kein Leben aus der Distanz, keine Liebe aus der Distanz, kein Vertrauen aus der Distanz, auch keine Gottesbegegnung aus der Distanz. Und bei Glauben geht es nicht nur um solche Fragen, wie wir das heute Abend angesprochen haben, sondern bei Glauben geht es um eine Beziehungsfrage. Der Physiker Heisenberg hat das mal sehr schön ausgedrückt über Kolumbus. Er hat gesagt, Kolumbus hat geglaubt, dass die Erde eben rund ist und hat geglaubt, dass man sie tatsächlich umsegeln kann. Und auf diesen Glauben hat er sein Leben eingesetzt. Das war ein Glaube. Aber Glaube heißt, er hat daraufhin seine Existenz eingesetzt und siehe da, das, was er geglaubt hat, hat gestimmt. Und das ist auch das mit dem Glauben jetzt der Christen, dass es beim Glauben an Jesus Christus um eine Beziehung geht, dass man schon sich mit so Fragen beschäftigt, überlegt, was spricht dafür und dagegen, aber dann irgendwann es darum geht, ob man eine Beziehung eingehen will. Ich bin Christ geworden, eben vor über 30 Jahren als Student in München. Und das hat bis heute gehalten, hat auch manchen Sturm in meinem Leben ausgehalten. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Vor vielen Jahren habe ich meine Familie durch einen Verkehrsunfall verloren. In der DDR auf der Rückfahrt sind Frau und Kind ums Leben gekommen. Das waren so Veranstaltungen, da habe ich auch gesprochen, was ich eigentlich nicht durfte. Da hat man das kaschiert als Grußworte. Da habe ich ein Grußwort gesagt von 45 Minuten Länge, um das alles irgendwie zu kaschieren. Und habe auch dann, als mir eine Frage gestellt hat, auch versucht, diese Frage kurz und knapp in 45 Minuten zu beantworten. Das soll aber keine Drohung sein für die Fragerunde, die jetzt gleich beginnen kann. Dankeschön.